Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Apple-Entwicklerkonferenz heute Abend. Wie viel Marketing, wie viel Information, wie viel Innovation steckt drin? Gleich mehr dazu. Zum Start aber der Rückzug, der die Bundespolitik auf den Kopf stellt. Andrea Nahles geht, Abschied aus dem Willy-Brandt-Haus, Abschied von den Journalisten.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür, machen Sie es gut.
Andrea Nahles geht. Morgen gibt sie den Fraktionsvorsitz ab. Heute der Abschied von der Spitze der Partei. Ein Führungstrio tritt erstmal an ihre Stelle. Führungskrise also in der SPD, die es auch fraglich erscheinen lässt, ob die Große Koalition die gesamte Legislaturperiode überhält. So unklar, so offen waren die politischen Verhältnisse in Deutschland in den Nachkriegsjahren selten, vielleicht nie. Welche ökonomischen Risiken birgt das? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit Marcel Fratscher gesprochen.
Ja, zum Ersten muss man auch mal offen sagen, die deutsche Wirtschaft steht heute eigentlich immer noch hervorragend da. Wir haben eine Rekordbeschäftigung, die Steuereinnahmen laufen hervorragend, es ist genug Geld da. Also wenn jetzt wirklich es zu einer Regierungskrise kommen sollte, denke ich nicht, dass jetzt sofort die deutsche Wirtschaft darunter leiden wird. Aber ich sehe zwei große Probleme und Herausforderungen. Einmal ist es der globale Konflikt mit den USA, mit China, der bedeutet, dass diesen Konflikt Deutschland nur als Teil eines starken, geeinten Europas bestehen kann. Und hier ist deutsche Führungsverantwortung erforderlich, absolut erforderlich. Deutschland und die Bundesregierung muss vor allem mit der französischen Regierung übereinkommen, um zu sagen, wie will man auf Donald Trump reagieren, wie will man mit diesen Herausforderungen umgehen. Also Deutschland muss und der Bundesregierung muss mehr Verantwortung für Europa übernehmen. Das Zweite sind die langfristigen Weichenstellungen. Also die Frage, was muss die Politik heute tun im Bereich Klimapolitik, im Bereich Mobilität, im Bereich Digitalisierung und vielen anderen Bereichen, dass wie gute Jobs auch in 10, in 15 Jahren in Deutschland haben. Deshalb jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt sind die wirtschaftlich guten Jahre, diesen Weichenstellungen zu setzen. Das sind meine beiden Sorgen, dass diese zwei großen Herausforderungen dabei auf der Strecke bleiben.
Splitten wir das nochmal, die Innenpolitik und die Lage in Europa, was die europäischen Regierungen angeht. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will laut Medienberichten mit seinem Rücktritt drohen. Sollte das Bündnis aus rechter Lega und linker Fünf-Sterne-Bewegung seine Differenzen nicht beilegen, Regierungskrise in Rom also. Eine Übergangsregierung haben wir in Österreich. Frankreichs Präsident Macron ist angeschlagen. Deutliche Erfolge hatten zuletzt die Rechtspopulisten des Landes. Wenn jetzt Berlin bis auf Weiteres ein nicht Totalausfall, aber fast Ausfall ist, wie sind da die Konsequenzen?
Ja, wir brauchen in Europa grundlegende Reformen. Das ist, glaube ich, ohne Frage. Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie geht man mit einem Brexit um. Man braucht eine Diskussion, wie muss zum Beispiel Banken- und Kapitalmarktunion vollendet werden. Wie kann man die Menschen wieder mehr mitnehmen? Herausforderung von Klimapolitik bis hin zu Migration und Flucht. Und wenn hier nichts passiert, also wenn es keine handlungsfähigen Akteure gibt, und hier sind vor allem Deutschland und Frankreich in der Pflicht, dann werden diese Probleme nicht gelöst. Das heißt, die wirtschaftlich und soziale Polarisierung in Europa wird eher zunehmen. Länder wie Italien werden eher noch mal weiter abgehängt. Die Konflikte innerhalb von Europa werden zunehmen. Das ist meine Sorge, dass Sie haben den Rechtspopulismus angesprochen, der auch in den Europawahlen an Gewicht weiter gewonnen hat. Jetzt sind die etablierten Parteien, die demokratischen Parteien gefordert, den Bürgerinnen und Bürgern eine Vision für Europa anzubieten, Reformen umzusetzen. Und nochmals, wir wissen aus der Vergangenheit, das kann nur gelingen, wenn die Bundesregierung und die französische Regierung an einem Strang ziehen. Und das tun sie im Augenblick nicht.
Und wenn Sie jetzt aber auf die Akteure gucken, so wie sie im Moment sind, dann ist Paris angeschlagen und Berlin schlichtweg außer Form. Wäre das Letztere, dass Berlin kaum handlungsfähig ist, im Moment nicht ein starker Grund für Neuwahlen?
Zuerst muss man mal anerkennen, dass die sehr vorsichtige Einstellung der Bundesregierung gegenüber Europa ja nichts der letzten 1,5 Jahre ist. Man kann jetzt nicht sagen, das liegt jetzt nur an der Großen Koalition. Das ist ein Thema, das wir schon die letzten 10, 15 Jahre gehabt haben. Dass Deutschland hier immer bremsend war, gesagt hat, Vorsicht, wir wollen nicht, dass Europa in eine Transferunion verkommt und Deutschland hier der Zahlmeister ist. Das ist also nichts Neues. Hier geht es wirklich um ein Verständnis, dass Deutschland ein starkes Europa braucht, dass es gerade in unserem Interesse ist. Also ich glaube, das ist ein grundlegenderes Problem. Das wird man wahrscheinlich auch mit Neuwahlen nicht unbedingt lösen, wenn dann doch wieder die gleiche Politik gemacht wird. Also es ist ein grundlegenderes Problem, wo wir in der Gesellschaft einen Dialog darüber brauchen. Was wollen wir von Europa?
Gucken wir auf die Herausforderungen der Innenpolitik, die Sie eben angesprochen haben, digitaler Wandel oder jetzt ganz aufs Konkrete geguckt. Was heißt das denn für Grundsteuerreform oder für Klimaschutzgesetz oder für die Grundrente, wenn wir jetzt eine bis auf Weiteres zumindest nicht besonders handlungsfähige große Koalition haben?
Meine große Sorge ist, dass die Parteien in der Regierung jetzt eine Politik der kleinen Schritte und mit einem sehr kurzen Zeithorizont machen, dass es darum geht, alle Parteien in der Regierung sind unter Druck. Sie wollen ihre Wählergruppen bedienen, wollen großzügig sein, was die Sozialpolitik betrifft. Das haben sie auch schon gemacht. Und dass dabei die wichtigen Zukunftsinvestitionen komplett hinten runterfallen. Kohleausstieg, über 20 Jahre, 40 Milliarden Euro. Wie kann denn Deutschland die Klimaziele erfüllen? Was ist denn mit Investitionen in digitale Infrastruktur, mehr in Bildung, in nachhaltige Sozialsysteme? Das sind alles Fragen, die heute unbeantwortet sind, aber für die langfristige Perspektive Deutschlands und gerade der jungen Menschen wahnsinnig wichtig ist. Also die jetzige Regierung handelt sehr kurzfristig mit einem sehr kurzen Zeithorizont. Wir wollen uns stabilisieren, wir wollen Stimmen gewinnen oder nicht noch weiter verlieren. Und dabei werden diese langfristigen Prioritäten vergessen. Und deshalb habe ich volles Verständnis dafür, wenn junge Menschen auf die Straßen gehen und sagen, uns habt ihr dabei vergessen.
Nochmal die Frage nach Neuwahlen. Wenn Sie der GroKo ein ja nicht gutes Zeugnis ausstellen, dann wäre die naheliegende Überlegung, ja zu sagen, dann sollen es andere machen und dann sollen es andere vielleicht auch vorzeitig machen. Ich frage also nochmal nach Neuwahlen. Wäre das jetzt nicht eine gute Option?
Ich bin mir nicht sicher, weil die Frage ist doch immer, was ist die Alternative? Und man könnte sicherlich den Vergleich nehmen zu einer Jamaika-Koalition und sich damals die Vereinbarung von Dezember 2017 anschauen, soweit es damals schon stand und was es an Vereinbarungen gab und vergleichen. Hätte das Deutschland weiter vorangebracht, wäre das sinnvoller gewesen, was damals in diesen Vereinbarungen abgesprochen war. Also die Frage ist immer eine der Alternativen, aber ich glaube, die Frage ist nicht so zentral, Neuwahlen, ja oder nein, sondern die Frage muss um Inhalte gehen. Was muss eine Bundesregierung, egal welcher Couleur sie ist, heute tun, um Deutschland und Europa zukunftsfähig zu machen? Für mich ist dabei die Frage der Neuwahlen wirklich eine zweitrangige. Wichtig, im Mittelpunkt muss stehen die Frage, was muss jetzt an wichtigen Reformen gemacht werden?
Marcel Fratscher war das, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und zu den losen Enden, die die Große Koalition eigentlich noch verknüpfen müsste, gehören auch die hohen Mieten, vor allem in den Großstädten. Nicht erstaunlich werden die immer mehr zum Verschuldungsrisiko. Panayotis Gavrilis dazu.
Wer sich die Miete nicht mehr leisten kann, läuft Gefahr, sich zu verschulden. Denn häufig bedeuten steigende Mieten auch eine steigende finanzielle Belastung. Laut der Überschuldungsstatistik des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr deutschlandweit etwa 20% aller Menschen, die zur Schuldnerberatung gegangen sind, von Mietschulden betroffen. Im bundesweiten Durchschnitt waren die überschuldeten Bürgerinnen und Bürger mit knapp 1,8 Monatsmieten im Rückstand. Die Wohnkosten lagen im Schnitt bei ca. 490 Euro, darin sind Miete und Nebenkosten enthalten. Laut Susanna Geißler, Referentin beim Statistischen Bundesamt und für die Überschuldungsstatistik zuständig, gibt es dabei regionale Unterschiede. So sind Mietschulden im Osten deutlich weiter verbreitet als im Westen.
Die Statistik gibt wieder, dass sich fast jede dritte Person aufgrund von Mietschulden in den neuen Ländern beraten ließ, wohingegen in Westdeutschland nur knapp jede fünfte Person aufgrund dessen eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchte.
In Ostdeutschland, einschließlich Berlin, lagen die jährlichen Mietschulden im Schnitt bei knapp über 1.100 Euro, in Westdeutschland hingegen bei etwas über 780 Euro. Allerdings, in Relation zu den durchschnittlichen Gesamtschulden, machten laut Behörde Mietschulden lediglich einen Anteil von 3% aus. Es ist unklar, ob die höhere Arbeitslosenquote im Osten oder das niedrige Lohnniveau verglichen mit dem in Westdeutschland ausschlaggebend sind. Gründe für diese regionalen Unterschiede liefert die Statistik nicht. Wir beobachten in den letzten Jahren eine zunehmende Zahl an Schuldnern, die auch wegen Mietschulden in eine schwierige Situation geraten sind, sagt Christoph Niering. Er ist Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands, kurz VID. Ein erhöhtes Risiko gibt es, so Niering.
Vor allem in Ballungsgebieten. Von daher glaube ich schon, dass da ein repräsentativer Kern in der Befragung steckt. Auch wenn natürlich hier die Parallele zwischen Ost und West gezogen wird, der Vergleich besser wäre zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Gebieten, den Vergleich zu ziehen. Und da sehen wir deutlich steigende Tendenz, dass Mietschulden eine große Rolle spielen.
Diese steigende Tendenz, die Unterschiede zwischen strukturschwachen und stärkeren Regionen, so Niering weiter, gelte es ernst zu nehmen.
Die Alarmzeichen sollte man wahrnehmen, denn neben den Mieten sind es auch die steigenden Energiekosten. Und die zusammen bringen eben viele Schuldner, und das beobachten wir auch in unserer beruflichen Praxis, zunehmend in Bedrängnis, aus der man dann auch keinen Ausweg findet, weil den Wohnsitz und die Wohnung kann man nicht so einfach wechseln, wie man irgendwelche Verträge kündigen kann. Das wird ein Problem, erst recht dann, wenn die Konjunktur sich abschwächen sollte.
Die Angaben der Überschuldungsstatistik des Statistischen Bundesamtes beruhen auf freiwillig weitergeleiteten Daten von 559 der rund 1450 Schuldnerberatungsstellen und auf anonymisierten Angaben von etwa 136.000 Personen, die eine solche Beratungsstelle aufgesucht haben. Insgesamt werden diese Daten auf die Grundgesamtheit hochgerechnet. Die seit 2014 erhobene Überschuldungsstatistik hält das Amt für repräsentativ.
Panayotis Gavrilis war das. Die Apple-Entwickler-Konferenz heute Abend. Eigentlich geht es darum, App-Entwicklern und Nutzern einen Ausblick auf die nächste Version der Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac oder die Apple Watch zu geben. Eigentlich. So wie die Konferenzen inszeniert sind, der Apple-Chef Tim Cook heute Abend auf der Bühne des McHenry Convention Centers in San Jose. Also so wie die Konferenzen inszeniert sind, gibt es kaum ein besser inszeniertes Marketing. Was steckt hinter der Inszenierung? Darüber möchte ich sprechen mit dem Fachjournalisten Peter Welchering. Gucken wir, Herr Welchering, zunächst kurz auf die Lage, in der sich Apple befindet. Die iPhone-Verkäufe sinken, vor allem wegen der schlechteren Geschäfte in China. Also wie stark steht denn Apple da?
Apple muss tatsächlich realisieren, dass in China einfach die Geschäfte den Bach runtergehen, und das muss Apple ausgleichen. Und da setzen sie vor allen Dingen auf den europäischen Markt, da müssen sie aber einiges tun. Ja, und technisch hat Apple gleich einige Baustellen, beispielsweise beim Mac Pro, den gibt es seit 2013, und dessen Design, das Design dieses Computers stimmt einfach nicht mehr, die erforderlichen großen und sehr, sehr leistungsstarken Grafikkarten, die passen nicht in das aktuelle Gehäuse, und da muss nachgebessert werden. Oder bei der Assistenzsoftware bei Siri. Da muss auch nachgebessert werden, weil Siri schickt die Sprachaufnahmen zur Analyse noch in die Cloud. Da müssen aber einige Arbeitsschritte auf dem iPhone erfolgen, und da muss Apple ganz schön nacharbeiten.
Ärger gibt es wohl auch im App-Store-Geschäft. Da gibt es eine Wettbewerbsbeschwerde der EU und eine Verbraucherklage in den USA. Wie ernst ist denn das?
Ja, die Verbraucherklage, die könnte dazu führen, dass tatsächlich die Amerikaner demnächst die Apps fürs iPhone und für ihr iPad an Apple vorbei, am Konzern vorbei, direkt von anderen Anbietern haben können. Da verliert Apple dann ein Geschäft. Und bei der Wettbewerbsbeschwerde in der EU, da geht's um die Provision, die Apple für seinen Store fordert. Immerhin satte 30%, wenn andere über den Store was verkaufen, will Apple haben. Und das finden die zu hoch. Außerdem hat Apple bisher den Zahlungsweg festgelegt. Auch das wollen die Kläger, vor allen Dingen Spotify, hier kippen.
Was gibt's denn an wirklich Neuem, was heute Abend vorgestellt wird?
Also vor allen Dingen Betriebssysteme, Updates für das iOS, also für iPad und iPhone, für das macOS, für das Uhrensystem. Und dann wird es vermutlich auch Hardware-Neuerungen geben. Alle rechnen mit einem neuen Mac Pro, alle rechnen mit einer besseren Kamera-Hardware, vor allen Dingen für das iPhone. Und alle rechnen auch damit, dass dann auch noch Nachbesserungen kommen am Kommunikationschip für das iPhone, weil da waren die Entwickler sehr unzufrieden und wollten hier von Apple mehr Funktionen freigegeben bekommen haben.
Was Apple, muss man so sagen, einfach den Rücken frei hält und was immer als schlagendstes Argument vorgebracht werden kann, das sind ja die 1,4 Milliarden Geräte, die mit einem Apple-Betriebssystem laufen und die alle ja auch ihre Apps haben wollen. An dieser reinen Angebotsmacht kommt eigentlich keiner vorbei, oder?
Ja, abwarten. Also wenn sich die chinesische Konkurrenz da zusammentut und ein leistungsstarkes Betriebssystem für Smartphones wirklich an den Markt bringen kann, mit völliger Unabhängigkeit von Googles Android-Version, dann könnte das Apple im Asien-Geschäft schon ziemlich wehtun. Und dann nutzt auch diese starke Marktmacht in Europa, vor allen Dingen in den USA, nicht unbedingt so viel. Dann ist ein Markt weg.
Wie passt denn dazu das Huawei-Problem?
Ja, da will Apple ganz klar in die Lücke stoßen, die Huawei nach der Abkündigung eben durch Google hinterlässt. Huawei muss sich da ja nach einem neuen Betriebssystem umgucken. Und da sagt Apple, naja, vielleicht wird das ja doch noch ein bisschen dauern. Da können wir eigentlich in Europa, in Südkorea und in Japan und natürlich auch im Heimmarkt die Geräte, die vor allen Dingen die Hanna-Serie von Huawei bisher so hatte, dann für das iPhone in Beschlag belegen. Aber dafür müssen zum Beispiel die Preise für das iPhone XS in diesen Zielmärkten noch ein bisschen nach unten korrigiert werden. Denn die liegen ja teilweise im US-Markt so um 200 bis 600 Euro günstiger. Und da wollen natürlich auch die Südkoreaner oder die Europäer oder auch die Südamerikaner ähnliche Preise haben. Da ziert sich Apple noch und tut sich schwer und will natürlich den Gewinn weiterhin abschöpfen. Also das ist eine reine Marktentscheidung. Die muss Apple jetzt demnächst unbedingt angehen und da was tun.
Danke, der Computerfachjournalist Peter Welchering war das. Der Boom des Onlinehandels beschert der Post ordentliche Gewinne im Paketgeschäft. Nur mit Briefen und mit Karten lässt sich, Kehrseite der digitalen Medaille, immer weniger verdienen. Die Post ist aber in der komfortablen Lage, dass sie sich helfen kann, anders als die Briefeschreiber dieser ohne dies aussterbende Art. Jochen Hilgers berichtet.
Die Preiserhöhungen bei der Post fallen völlig unterschiedlich aus. Während das Porto für Standardbriefe und Postkarten überproportional ansteigt, wird zum Beispiel das Versenden von Groß- und Maxi-Briefen nur jeweils 10 Cent teurer. Das Versenden einer Postkarte ins Ausland wird nur um 5 Cent auf 95 Cent erhöht. Einschreiben ins Ausland aber kosten nicht mehr nur noch 2,50 Euro, sondern 3,50 Euro. Die Bundesnetzagentur hat lediglich den Rahmen der möglichen Preiserhöhung auf 10,63% vorgegeben. Welche Produkte wie viel teurer werden, hat die Post ausgewählt. Die konkreten Zahlen muss das Bonner Unternehmen jetzt noch der Bundesnetzagentur zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Das ist jedoch nur noch ein formaler Akt, der in den kommenden 2 Wochen erledigt sein wird. Die Preise steigen dann zum 1. Juli. Die Post argumentiert, dass sie mit ihren Preisen europaweit im unteren Mittelfeld liege und eine Anpassung daher dringend geboten gewesen sei.
Jochen Hilgers war das. Der Mai ist für Autofahrer der bislang teuerste Monat des Jahres an der Zapfsäule gewesen. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, ein Liter Super E10 kostete im Monatsdurchschnitt 1,51 Euro und damit 6,1 Cent mehr als im April, wie der ADAC heute mitteilte. Damit ist Benzin mittlerweile rund 18 Cent je Liter teurer als noch im Januar. Bei Diesel fällt der Anstieg mit rund 6 Cent deutlich geringer aus. Der ADAC erklärte, er halte die hohen Preise angesichts sinkender Rohölpreise für ungerechtfertigt. Bislang machen bei Computerspielen vor allem Anbieter und Entwickler aus dem Ausland in Deutschland Kasse. Das aber soll sich ändern, denn für Computerspiele made in Germany gibt es ab heute staatliches Fördergeld. Bis zu 200.000 Euro Zuschuss sind für ein Spiel möglich.
Ich halte die Summe zwar grundsätzlich für, sagen wir mal, noch zu klein, um ganz große Produktionen dauerhaft nach Deutschland zu holen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
So Björn Bartholdy, Experte für die Computerspielebranche an der Technischen Hochschule Köln. Die größte Nutella-Fabrik der Welt steht wegen eines Streiks weitgehend still. Rund 160 Mitarbeiter des Werks im nordfranzösischen Villers-Écal seien im Ausstand, teilten Gewerkschaftsvertreter heute mit. Sie fordern rund 4,5% mehr Geld und eine Prämie von 900 Euro pro Mitarbeiter. Das Werk produziert normalerweise rund 600.000 Nutella-Gläser am Tag. Das ist ein Viertel der weltweiten Produktion. Zuletzt hatte die Fabrik im Februar Schlagzeilen gemacht. Damals war von Qualitätsproblemen die Rede, worum es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. Das Werk gehört zu dem italienischen Süßwarenkonzern Ferrero.
Günter Hetzke war das. Washington und Berlin liegen zwar in etlichen Fragen über Kreuz, aber zwischen deutschen und US-Unternehmen sind die Kontakte ziemlich rege, wenn auch nicht immer unproblematisch, wenn man an Bayer und Monsanto denkt. Aber da gibt es ja auch noch die Telekom und Sprint. Und Infineon plant eine Milliardenübernahme in den USA. Mischa Erhardt.
Mit einem Kaufpreis von rund 9 Milliarden US-Dollar ist die geplante Übernahme die bislang größte, an die Infineon sich gewagt hat. Manche Beobachter meinen, der Kaufpreis für Cypress Semiconductor sei mindestens stolz, eigentlich aber zu hoch. Das sieht Infineon-Chef Reinhard Ploss natürlich anders.
Es ist ein stolzer Preis, da ist kein Zweifel. Wir sind aber im Halbleitermarkt sehr gut positioniert mit diesem Deal. Und wenn Sie unsere Erwartungshaltung bezüglich der Synergien ansehen, dann ist das natürlich eine erhebliche Wertgewinnung, die bei uns übrig bleibt.
Infineon rechnet durch die Übernahme mit 1,5 Milliarden Euro mehr Umsatz und Synergien, also Einsparungen von 180 Millionen Euro jährlich. Doch nicht nur das. Der Chiphersteller aus dem Raum München will vor allem seine Position in technologischen Zukunftsfeldern stärken. Das sind etwa Chips für die Automobilbranche und die sich durchsetzende Vernetzung von Dingen mit dem Internet, also dem Internet der Dinge. Mit dem Zukauf würde der Konzern nach eigenen Angaben auf Platz 8 aller Chiphersteller weltweit vorrücken. In Sachen Chips für die Automobilbranche sieht sich Infineon an der Weltspitze. Deswegen meint Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank, dass die Übernahme grundsätzlich eine gute Idee sei.
Bei Halbleiter muss man groß sein, man muss die Preise diktieren, erstens. Zweitens, man muss innovativ sein, man muss also in die Bereiche auch reinkommen, die ja immer stärker von Digitalisierung betroffen sind. Automotive, E-Mobilität, die Ersetzung des Menschen durch die Maschine. Dafür braucht man die Zutaten, um da vorne mitmischen zu können.
Um vorne mitmischen zu können, aber braucht Infineon vor allem noch die Zustimmung der Aufsichtsbehörden in den USA. Und die ist noch nicht sicher. 2016 beispielsweise scheiterte der Kauf des US-Unternehmens Wolfspeed am Widerstand der US-Regierung. Wolfspeed sei relevant für die nationale Sicherheit, hieß es in Washington. In diesem Fall geht Konzernchef Ploss davon aus, grünes Licht zu bekommen.
Die Produkte hier sind eigentlich Produkte, die außerhalb dieses relevanten Bereiches liegen und haben uns auch umfänglich nach dieser Erfahrung mit den entsprechenden Experten ausgetauscht und glauben, hier eine sehr solide Position zu haben.
Ein Risiko angesichts des vergleichsweise hohen Preises schließlich ist die Möglichkeit, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter eskaliert. Denn Infineon hat sich in den vergangenen Jahren stark auch darauf ausgerichtet, im Automarkt Chinas seine Technologien zu verkaufen. Robert Halver.
Was passiert zum Beispiel, wenn dieser Handelskonflikt so eskaliert, dass es eine westliche und östliche Hemisphäre gibt, ja, dass die Chinesen, ich sag mal, den Pazifikraum sehr stark für sich nutzen und die Amerikaner die andere Seite, den Atlantik, Europa, dann hat man natürlich mit Zitronen gehandelt, wenn man dann die Potenziale in China nicht nutzen kann.
Im vergangenen Geschäftsjahr hat Infineon einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen. Cypress Semiconductor verdiente umgerechnet rund 317 Millionen Euro. Sollten die Aufsichtsbehörden dem Deal zustimmen, will Infineon die Übernahme bis spätestens Anfang kommenden Jahres abschließen.
Michael Erhardt war das. Infineon mitgenommen in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Herr Plate, die Begeisterung für den US-Kauf, die hält sich in Grenzen.
Ja, und das ist sehr diplomatisch gesagt. Die Aktie mit einem Minus jetzt von über 8%. Es scheint eben manchen diese geplante Übernahme doch etwas teuer zu sein. Noch dazu in diesem derzeitigen unsicheren Marktumfeld. Dann für die geplante Übernahme soll es eine Kapitalerhöhung geben. Das bedeutet eben, neue Aktien werden ausgegeben. Das bedeutet aber auch, damit dann pro Aktie weniger Gewinn in der Zukunft. Und außerdem, wenn ja Infineon nun ein anderes Unternehmen übernimmt, dann schwindet die Spekulation, dass Infineon selber übernommen würde und dafür ein guter Preis gezahlt würde. Also das die verschiedenen Gründe, warum die Infineon-Aktie so deutlich im Minus ist.
Und der Tag als Ganzes, da blicken wir zunächst zum Anfang der Sendung zurück. Das politische Beben in der SPD, die GroKo mehr als angeschlagen. Eben im Interview sah der DIW-Chef Marcel Fratscher in Neuwahlen keine Lösung. Wie sieht das die Börse oder wie sehr guckt überhaupt Frankfurt nach Berlin?
Also diese angespannte Situation der SPD und der Bundesregierung wird schon genau beobachtet, besonders wenn es dann zu Neuwahlen kommen sollte, wonach es jetzt bisher nicht aussieht. Und ansonsten die Situation in Deutschland wird durch die vielen anderen weltweiten Themen auch überlagert. Also der DAX hat sich vom Tagestief jetzt deutlich entfernt bzw. ins Plus gedreht. Der DAX jetzt mit einem Aufschlag von knappem 0,5% bei 11.780 Punkten.
Ziemlich trüber Tag ist das heute für die Aktionäre der Deutschen Bank.
Ja, mit einem neuen Rekordtief bei 5,80 Euro und weiter auch knapp unter 6 Euro. Die Deutsche Bank-Aktie mit einem Minus von fast 2%.
Die Post will mehr Geld für Briefe. Freut das die Börse?
Das freut die Börse. Die Postaktie mit einem Aufschlag von 0,5% und ebenfalls bei den Gewinnern der DAX-Konzern und Zahlungsdienstleister Wirecard mit einem Aufschlag von 3%. Der Kurs profitiert von Aussagen des Chefs Markus Braun zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. Das waren sehr positive Äußerungen.
Dann gucken Sie noch auf Nebenwerte.
Ja, da ist in der zweiten Börsenliga im SDAX gewinnen die Aktien des hessischen Spezialmaschinenbauers Isra Vision. 1% Isra Vision bleibt auf Wachstumskurs und das heizt die Anleger an.
Der Kurs des Euro und die Anleihen, die sind gefragter denn. denn je.
Ja, die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ist weiter zurückgegangen ins Minus auf minus 0,26%. Der Goldpreis kann deutlich zulegen um fast $25 im Vergleich zum Freitag. Der Goldpreis notiert bei 1.320 Dollar und der Euro, der steht bei einem Dollar 11,88.
Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute mit Stefan Koldehoff dann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.